Liebe Sportsfreunde, schon wieder ist eine Woche vorbei. Schon wieder wartet ein Wochenende auf uns. Und natürlich gibt's zum Start ins Wochenende eine neue Folge Sportsfreunde. Mein heutiger Gast ist Tobias Schimon. Tobias arbeitet als freier Sportjournalist und Kommentator. In der Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie er seinen Weg als freier Sportjournalist gegangen ist, welche Sportarten es ihm besonders angetan haben, und er teilt eine außergewöhnliche Anekdote rund um die Handball-Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland mit uns. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Tobias Schimon habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Tobi, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Mega cool, bist du hier mit dabei bei Sportsfreunde.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, wieder über unsere gemeinsame Leidenschaft zu reden.
Ganz genau. Den Sportjournalismus und was das alles mit her sich bringt. Du bist Sportjournalist, bist aber auch im Handball und im... Jetzt lass mich nicht lügen, was war die zweite Handball und, jetzt musst du mir helfen,
Motorsport
unterwegs, genau.
Und noch viel mehr.
Warum Sportjournalismus? Bist du wahnsinnig? Das ist eine kranke, unglaublich umkämpfte Branche.
Ja, ich wollte halt nicht in den Fußball ganz ursprünglich, weißt du? Und deswegen war es tatsächlich so, dass es, ja, jetzt ist es mittlerweile auch in anderen Sportarten natürlich umkämpft. Und Fakt ist auch, es gibt natürlich im Fußball so viele Jobs wie nirgendwo. Es wird ja jede Liga... Weltweit wird ja mittlerweile übertragen und jeder hat seine Daseinsberechtigung im Fußball. Sprich, da hast du natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, im Fußball tatsächlich Fuß zu fassen. Da ist ja nicht nur Bundesliga, du kannst ja mittlerweile Serie A, du kannst die Premier League gucken, du kannst türkischen Fußball gucken. Selbst die J-League läuft ja, also die japanische Liga läuft ja bei The Zone. Also,
kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom An-An Restaurant im Zentralhof. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für den schnellen, gesunden Lunch. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Wenn du möchtest, kannst du ja von morgens bis abends Fußball gucken. Ja. Und mein Ding war ja gar nicht der Fußball von vornherein. Mein Ding war ja, ich habe ja selber aktiv lange Handball gespielt, war sehr Motorsport interessiert. Und deshalb bin ich so auch damals in meinen ersten Praktika. Ich bin auch im Fußball mal gelandet, ganz am Anfang bei RAN 2.9, also bei Sat.1 damals, als sie wieder Champions League und Europa League übertragen haben. Aber ich bin dann relativ schnell zu Sport.1 gekommen und habe da in der Sportsabteilung mein Praktikum gemacht mit Schwerpunkt Motorsport. Und die Sportsabteilung ist alles außer Fußball.
Ja, das ist immer breit, aber gut.
Richtig, deswegen. Ich wollte aber eigentlich zum Handball ganz ursprünglich mal. Also es war so mein Traum, weil ich halt, wie gesagt, selber aktiv gespielt habe. Damals auch höchste Jugendliga gespielt habe, wie es in Deutschland geht. Viel Auswahl gespielt habe, jetzt nicht Nationalmannschaft oder sowas, aber halt so Bezirks- und Landesebene. Und ich hier dann auch in Landesliga gespielt habe. Heute heißt es ja Regionalliga, damals war es noch Landesliga. Nee, Entschuldigung, eins drüber, die Bayernliga gibt es nicht mehr. Heute Regionalliga gewesen. Und das war so mein Ding halt, ne? Und dann wegen Verletzungen hat aufgehört, Klassiker. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht, jetzt sage jetzt nicht, oh, ohne Kreuzbandriss wäre ich Profi geworden, so etwas noch nicht gehen. Da gibt es ja genug andere, die das immer erzählen. Aber sagen wir so, ich habe schon auf Mittel- und Mittelklasse-Niveau ganz, ganz ordentlich, glaube ich, gezockt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, du, der Kreis hat sich ja dann auch wieder geschlossen zum Handball hin. Aber erstmal war viel Motorsport, viel andere Sportarten, Basketball. Klar, auf Fußball kommst du nicht drum rum in den Bereich. Aber alles da so gemacht im Prinzip.
Was gefällt dir am allermeisten von all dem, was du machen darfst und kannst?
Also es gibt 1A und 1B, okay? Und eigentlich müsstest du 1A und 1AA sagen. Das ist schon Handball und Motorsport. Ja. Das sind schon meine zwei absoluten Favorites, die es gibt. Also Handball, wie gesagt, weil ich jetzt selber lange gespielt habe, einen unglaublichen Bezug dazu habe und ich glaube, den Sport einigermaßen gut durchdacht habe und verstehe, auch als Trainer gearbeitet habe, etc. Und beim Motorsport ist halt einfach diese Faszination aus Mischung Technik und Mischung Athleten. Ne? Also die Motorsportler, wenn da alle mal drauf gucken, dann sagen sie, oh, guck an, hier, die müssen ja nur schnell fahren, so, was da alles dahinter steckt, wie viel Teamwork das auch ist. Also das ist ja wirklich Mannschaftssport. Ne? Klar, ja. Wir reden immer über die Fahrer, aber wie viele Menschen an einem Auto arbeiten, wie wichtig jeder Einzelne ist. Und wenn halt einer beim Reifenwechsel vorne missbaut, dann kann der Fahrer noch so schnell fahren. Und wenn der Fahrer irgendwie einen Fehler macht, dann können die noch so schnell die Boxenstopps machen. Und die Strategie kann noch so gut sein. Wenn einer in der Kette missbaut, dann klappt es halt nicht. Mhm. So, und das ist halt das Faszinierende daran. Ne? Das sehen halt viele nicht. Und diese Faszination aber rüberzubringen, zu zeigen, dass da so viel dahinter steckt, ist halt dann schon was richtig Cooles.
Das kann ich mir vorstellen. Wo du jetzt gesagt hast, wenn einer irgendwas nicht funktioniert, in der Formel 1 ist es ja dann und wann schon auch mal vorgekommen, dass ein Boxenstopp nicht funktioniert hat, dass falsche Reifen aufgesetzt werden oder sonst was. Und dann ist alles eigentlich dahin, ne?
Genau. Innerhalb von Sekunden. Passiert ja ständig. Also Fehler sind ja menschlich und du versuchst halt, die Fehler zu minimieren. Du versuchst ja, dass alles passt. Das kann auch mal die Technik streichen. Ja. Ich bin jetzt bei der DTM unterwegs. Da kann auch mal einfach ein Schlagbohrer kaputt gehen oder eine Schraube kann durchdrehen oder eine Mutter passt nicht oder irgendwas. Das kann ja wirklich, das sind ja Kleinigkeiten. Teilweise Teile, die kosten ein paar Cent, sagt man so gerne im Motorsport. So ein Cent-Teil hat den Sieg gekostet, weil halt irgendwas im Motor sich gelöst hat und dann geht halt nichts mehr. So, und das ist halt so das Faszinierende daran. Ne? Da muss halt wirklich alles passen, wie halt auch bei einem Fußballspiel alles passen muss, oder beim Handballspiel muss halt alles passen. Ne? Da muss auch jedes Rädchen muss ineinander greifen und im Motorsport ist das vielleicht sogar noch ein bisschen nicht nur sprichwörtlich jedem gemeint, sondern halt auch Tatsachen
möglich
geschuldet.
Wirklich, tatsächlich 1:1, so gemeint, ja. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird's schwierig oder unmöglich, je nachdem, ja.
Genau.
Was war denn so für dich bisher der schönste Moment, den du als Sportjournalist oder als Teil des Sports erleben durftest?
Da gibt es lustigerweise, nicht zum ersten Mal, dass ich diese Frage höre und es ist teilweise sich auch, es verändert sich auch über die Jahre hinweg, aber ein Ereignis bleibt natürlich mir als Handballer total in Erinnerung. Das war 2007, als wir in Köln Handball-Weltmeister wurden und ich hatte 1,5 Jahre vorher schon Tickets fürs Finale gekauft.
Wow.
Für meinen Vater und mich und meine Mama war auch dabei. Wir waren zu dritt, sind dann im Zug nach Köln gefahren und wir saßen halt schon die Tage davor im Halbfinale, im Viertelfinale, immer am Telefon quasi alle miteinander und haben ja mitgefiebert. Da bin ich gerade nach München gezogen gewesen, also 2005 bin ich nach München gezogen zum Studium. Und haben gerade die Standleitung aufgebaut und dann wirklich halt, gerade mein Vater war auch, der ist halt total handballverrückt und der war auch mein Trainer lange und in der Jugend und auch heute diskutieren wir noch wahnsinnig viel über Handball und sehen und sprechen. Und da wird auch teilweise einfach kurz abend angerufen, hey, schaust du gerade das Spiel? Ja, und oh, krass, was macht denn der wieder? Also totale Faszination. Und das ist halt witzig, dass wir halt dann damals, eigentlich seit 1,5 Jahre vorher, die Tickets gekauft haben. Und dann sind wir morgens im Zug nach Köln gefahren. Das war natürlich schon eine bärige Stimmung. Der ganze super voll mit Handballfans. Zufällig dann in der Heimat noch ein paar Leute eingesammelt, alte Handballkollegen eingesammelt, die im selben Zug saßen. Und dann sind wir nach Köln gefahren. Das Problem war nur, ich habe am nächsten Tag eine Wirtschaftsprüfung in der Uni gehabt. Ich hatte am Montag eine Prüfung, die musste ich auch schreiben, was relativ brenzlig war. Das heißt, wir sind auch am selben Abend im Zug wieder zurückgebracht.
Nee.
Doch, morgens hin, abends zurück.
Alter.
Und um mich herum hat der ganze Zug freudetaumelnd, rabenvoll, ich weiß nicht, wie viel Bier da geflossen ist. Und ich saß mit meinem Wirtschaftsskript da, hab dann Wirtschaftswissenschaften. So parallel ein bisschen gelernt und das war...
Krass. Das ist ja...
Höchst emotional natürlich dabei gewesen zu sein, aber...
Konntest du überhaupt was lernen in der ganzen Feierstimmung im Zug?
Bestanden.
Oh. Sagen wir es so. Durchgekommen. Ja, mehr braucht es auch nicht, ne?
Ja, genau. Und jetzt kommentatorenmäßig, sportjournalistenmäßig, das Packendste war... ich würde sagen, 2024 unsere 3x3 Frauen bei Olympia zu Gold brüllen zu dürfen. Also das war auch eine unglaubliche Geschichte, weil irgendwie hatte die keiner auf dem Zettel, nur wir. Also ich habe von vornherein gesagt, die spielen nur Medaillen, das wollte mir keiner glauben. Aber auch meine Expertinnen alle haben darüber diskutiert, das muss klappen. Und so war es dann halt auch. Es war natürlich extrem emotional, auch da mal wirklich dann dabei zu sein. Und das ist halt für mich so... Olympisches Gold zu kommentieren, ist schon jetzt nicht so auf dem Leben, glaube ich, dass du das machst.
Das ist ähnlich wie beim Fußball, wenn du Mario Götze, den Mario Götze-Moment hast, ne?
Once in a lifetime. Also eine deutsche Goldmedaille. Ja, ne? Ja, die Finals davor haben wir auch alle kommentiert, Männer und auch 2021 3x3-Finals und auch schon olympische Finals, auch schon WM-Finals im Handball kommentiert. Aber das war sicher eins der prägendsten Momente. Also es war gigantisch.
Warst du in Paris vor Ort oder habt ihr das aus der Box gemacht?
Ja, wir haben es aus der Box gemacht. Ja. Es waren ein paar Kollegen waren vor Ort, aber man hat natürlich schon geguckt, so welche Sportarten sind auch über einen längeren Zeitraum wirklich aktiv. So 3x3, der Wettbewerb dauert immer 6 Tage am Ende des Tages und dann ist auch durch. Und dann guckt man da natürlich schon so ein bisschen drauf. Ne? So welcher geht 14 Tage, dann kriegt man jemanden halt wirklich für 14 Tage vor Ort. Das so Hin- und Zurückreisekosten so und das hat vielleicht das ist ja auch normal. Also jeder Sender kämpft ja auch gegen wirtschaftliche Zwänge. Das ist nun mal so. Wir sind halt da. Und der Vorteil ist halt, dass man halt, dass ich ja teilweise 3x3 kommentiert habe und danach eine Kabine weitergegangen bin und ein Handballspiel kommentiert habe. Ne? Das geht halt nur, wenn du in der Box bist.
Das ist der Vorteil in der Box, ja. Aber das musst du auch erstmal können. Also stell ich mir nicht so einfach vor, dass du dich auf verschiedene Sportarten und Spiele dann so gleichzeitig so einstellst und so, ich sage jetzt mal ganz salopp, um 2 kommentierst du 3x3, um 4 bist du beim Handball und abends bist du dann auch mal bei Le Mans, 24 Stunden oder so.
Dadurch, dass, also ich finde doch, also mir fällt das sehr leicht. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich bin schwer ADHS geschädigt. Ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich das dann einigermaßen so kanalisieren kann in den kreativen Wahnsinn hinein. Und jetzt mal DTM-Wochenenden für mich sind ja auch von morgens bis abends am Mikrofon und dann mache ich Qualifying DTM, danach kommt ein Rennen Porsche 6 Carrera Cup Deutschland, danach kommt ein Pitwalk, wo alle Fans unten sind, wo du einfach Spaßinterviews und Bespaßungen von den Fans machst, danach ist ein DTM-Rennen, wo du natürlich sportlich nah dran bist, danach machst du jede Siegerehrung zu jeder Rennserie, danach hast du noch ein ADAC GT Masters Rennen, im Anschluss zum Abschluss fährt noch die ADAC GT für Germany. So, und bei allem musst du da sein, du hast bei jeder Rennserie zwischen 20 und 40 Fahrer am Start und musst und das mal 5 am Tag, hast du 100, 150, 160 Fahrer, die du im Blick haben musst.
An einem Tag?
An einem Tag. Und du musst bei allen inhaltlich da sein. Ne? Und das ist halt schon crazy und ist auch super anstrengend. Also ich will sagen, dass es leicht ist. Also mir fällt es leicht und es sieht vielleicht auch manchmal leicht aus, aber es ist natürlich schon brutal für den Kopf, da überall fokussiert und voll da zu sein und überall auch den Durchblick zu behalten. Aber ehrlich gesagt liebe ich das auch. Also das ist halt eine richtige Challenge. Also das ist halt eine Challenge. Das ist halt wirklich rein und Vollgas und voll bis hin und keiner darf dir anmerken, dass du vielleicht bei einer Rennserie nicht, bei dem einen nicht top on point warst. Das passiert auch. Das ist ja ganz normal. Du kannst dich nicht auf 160, man kann sich schon auf 160 Fahrer vorbereiten, aber es ist halt nicht einfach. Oder bei einem 24-Stunden-Rennen zum Beispiel, Nürburgring, da hast du dann 150 Autos, a 3 bis 4 Fahrer. So, dann hast du natürlich ein 80-seitiges Skript dabei, weil du willst natürlich auch zu jedem irgendwas sagen können. Ne? Du musst ja auch eine Story parat haben, du musst ja auch dabei sein, weil es kann ja alles passieren. Ne? Wer kann mit dem einen Unfall haben, die treffen die Strecke, die kämpfen in der Klasse. Du musst ja auf alles vorbereitet sein. So, und das ist halt die Kunst dann am Ende. Das lernt man vielleicht auch so ein bisschen über die Zeit, wo man mal auf mal Lücken lassen darf. Ne? Also wo man auch sagen kann, okay, da kann ich jetzt ein bisschen weglassen. Aber andererseits willst du auch jedem gerecht werden. So, ich sag mal, weil alle meinen, ja, warum reißt du eine Siegerehrung bei der Formula Renault irgendwas Rennserie genauso ab wie bei der DTM? Da sage ich, naja, für den Fahrer, der da oben auf dem Podium steht, es ist auch sein goldener Moment. Und es ist auch im Livestream. Und das sehen übrigens auch seine Familie und Freunde und Fans. So, der hat vielleicht nicht 100.000, vielleicht nur 1.000. Aber die wollen den gleichen Stellenwert haben wie der DTM-Pilot. So, und dann gehe ich da genauso ran mit derselben Ernsthaftigkeit, mit derselben Emotionalität, weil das Event steht ja drüber. Also es geht ja nicht um mich, es geht ja um das Event,
genau.
Es geht um das Gen-Event, wenn man korrekt deutsch bleiben will. Also weiß ich, weil, also und darum geht es ja am Ende des Tages, dass du dem gerecht wirst.
Aber das alles hinzukriegen und dann da nicht irgendwie irgendwann einen Müdigkeitsanfall zu kriegen, ist ja schon... Wow, tough. Das ist eine big challenge.
Es hat sich vor allem mein Lebenswandel ganz schön verändert. Also früher war durchaus, dass du abends durchs Fahrerlager nochmal geschlendert bist und da mal auf ein Bierchen vorbeigeguckt hast. Das lasse ich seit 7, 8 Jahren weg, weil es einfach nicht geht, weil die muss vom Kopf her da sein. Und das ist, glaube ich, das auch das Entscheidende. Du musst halt auch da sein. Also du kannst nicht da irgendwie Ich will nicht sagen, dass wenn ich auch mal irgendwo, dass ich auch mal irgendwo vorbeigucke nochmal am Abend, ne? Das passiert schon, aber das ändert, das hat vorbei als halt früher ganz anders. Also, es gab halt Zeiten, da ist man abends durchaus mal etwas länger im Fahrerlager geblieben und das ist so, das gehört ja auch, ist auch part of the game. So, du musst auch, du kriegst da ganz andere Themen auch mit. Du hockst abends mal bei dem Team rum, ratscht mal mit dem, kriegst von dem Mechaniker und du baust ja auch Connections darüber auf. Aber das hat ja nicht, aber das hat nicht nur was mit dem Job zu tun, sondern einfach, ich möchte mich da so gut wie möglich bewegen können. Ich möchte so gut wie möglich Informationen kriegen. Ich möchte aber auch so gut wie möglich mit den Leuten einfach meine Connection aufbauen können. Und das sind ja auch interessante Geschichten. Also was macht der eine im Team? Was macht der andere im Team? Wie ist die Hierarchie? Du kriegst ja auch vieles mit. Wie ist die Zusammenarbeit und sowas? Und das geht halt nur, wenn du halt da auch diverse Kontakte dir halt aufbaust. So gehört das einfach mit dazu. Aber ja, Müdigkeit über den Tag gar nicht. Das fliegt einfach komplett vorbei. So mein ganzer Tagesablauf ist dann nur nach dem Zeitplan quasi. Und dann schaue ich so durch und sage so, okay, von 12.10 Uhr, wenn ich mit der Siegerin durch bin, bis 12.30 Uhr ist mein Slot, wo ich was zum Mittagessen mir holen kann. Dann flitze ich irgendwo hin, lasse mir eine Tupperdose an Essen mitgeben und setze mich dann bestelle ich in die Box rein. Dann gehe ich raus, mache Starting Grid DTM. Mache dann meine Interviews, meine Späße mit den ganzen Fahrern, Promis, whatever, die halt da so rumhupfen. Und dann gehe ich zurück und während der Startphase futter ich schnell, aber während der Startphase kann natürlich auch immer meistens passieren. Das heißt, nicht zu viel futtern, weil es kann dann sein, dass du gleich wieder los musst. Dann gleich das passiert. Ja, und so geht halt der Tag dann durch. Ne? Du hast auch mal irgendwo mal Päuschen. Es gibt auch Rennserien zum Beispiel, wo du halt jetzt nicht von vorne bis hinten begleitest, sondern nur mal eine Siegerehrung machst. So Prototype Cup zum Beispiel. Da mache ich nur eine Siegerehrung, das heißt, da habe ich so eine Stunde mal Slot, wo ich mal Zeit habe, irgendwo mal hinzugehen, Kaffee zu trinken, ein bisschen zu ratschen. Ja, genau. Und so läuft dann ein Tag an der Rennstrecke ab und ja, Müdigkeit, meine Güte. Klar bist du am Ende nach so einem Wochenende, ich brauche noch ein, zwei Tage, Montag, Dienstag, bis ich wieder auf dem Krieg
da bin. Wollte gerade sagen, da brauchst du aber ein bisschen, irgendwann müsst ihr ein bisschen Schlaf nachholen oder zumindest.
Ja, am 24-Stunden-Rennen ist viel schlimmer, also da brauche ich locker 3-4 Tage. Da fahre ich dann, da gehst du dann nach Hause. Meistens bleibe ich dann bis Montag, weil dann noch nach Hause fahren, wenn du nachts von 1 bis 4 kommentiert hast, so morgens von 9 bis 2 wieder so ungefähr, dann, das Thema so Slots, so 3-4 Stunden Slots, dann fahre ich meistens nicht mehr nach Hause, was einfach zu anstrengend ist. Also, hast die Nacht ja vielleicht mal hier mal eine Stunde geschlafen, da mal eine Stunde geschlafen und musste ja irgendwie funktionieren. So, und dann hockst du dich montags ins Auto, fährst aus der Eifel bis nach München runter, ist ja auch wieder 6 Stunden. Und dann dauert es, und versuche ich mal Dienstag zum Sport zu gehen, einfach um meinen Körper wieder ein bisschen Bewegung zu bringen. Und dann so Mittwoch, Donnerstag bin ich dann wieder komplett auf dem Level.
Dann geht's wieder.
Ist ja für alle super anstrengend. Das ist ja für die Fahrer super anstrengend, die auch ja dann mitten in der Nacht noch rennen, fahren um ihr Leben quasi. Also das darf man nicht vergessen, Nürburgring ist die gefährlichste Rennstrecke der Welt. Also da will ich gar nicht meckern. Die haben viel, viel gefährlicheren Job als mir, die oben in der klimatisierten Kommentatorenkabine sitzen.
Und einfach ein bisschen labern.
Ja, genau. Und dementsprechend, ne, will ich mich da gar nicht irgendwie beklagen und so. Und das ist einfach auch ein mega geiler Job, aber boah, das ist schon anstrengend. Also auch für uns, wir müssen ja auch
konzentriert sein und immer alles tausend Dinge im Kopf haben.
Genau.
Würdest du gerne mal, wenn wir gerade da bei dem Punkt sind, würdest du gerne mal so für ein Rennen tauschen? Nicht kommentieren, sondern fahren?
Nein.
Never ever. Vehementes Kopfschütteln.
Nee, das wird nicht passieren. Da habe ich auch zu viel Respekt vor dem, was sie da tun. Und das ist, das muss man schon können. Ja, und das bin sehr kein schlechter Autofahrer. Also toi, 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 seit über 20 Jahren absolut unfallfrei. Oh. Nicht mal ein Bitcher.
Respekt.
Ist alles gut. Fahr 40.000 Kilometer im Jahr zu den ganzen Events und Rennstrecken und Hallen und sowas, aber Rennen fahren ist halt schon nochmal was anderes. Also Simracing macht mir Spaß, so ins Rig reinsetzen, wo nichts passieren kann, was nichts kostet, aber da mitfahren, Gottes Willen, das würde ich mich einfach nicht trauen, ich sag Süßes, also keine Ahnung. Vielleicht wenn irgendwann mal eine Einladung kommt zu irgendeinem, keine Ahnung was, Spaßrennen, Scirocco Cup hat früher gerne mal Journalisten und Promis eingeladen, die da mitfahren, aber Sonst nicht.
Besser nicht. Hoffentlich nicht.
Nee, besser nicht.
kommentierst du das Motorsport und auch Handball mehrheitlich alleine oder auch mit einem Co-Kommentator ab und zu?
Also Handball eigentlich jetzt bei deinen zum Beispiel meistens alleine. Mhm. Bei den WMs und EMs für Sport Europe eigentlich immer mit Experten. Also fast ausschließlich mit Experte. Motorsport ist auch immer mit Experte. Ja, genau. So kannst du es aufgliedern.
Und was
Und
machst du lieber?
3x3 war auch komplett.
Ja. Okay. Und was machst du lieber? Was ist dir lieber, alleine oder zu zweit?
Hängt so, also Motorsport macht zu zweit viel mehr Spaß. Also vor allem, weil halt, da ich halt kein Rennfahrer bin, brauchst du auch jemanden an der Seite, der dir vielleicht auch das ein oder andere nochmal erklären kann. Das ist halt einfach so, es gibt halt spezifische Dinge, die kannst du nur wissen, wenn du einmal in so einem Ding drin
Ja.
saßt. Also das ist einfach so. Ne? Das Gefühl, wie, was da auch psychisch in einem abläuft, das kann nur einer wiedergeben, der das auch gemacht hat. Beim Handball ist es meistens ein großer Spaß, wenn du einen coolen Experten neben dir hast, dann ist es auch ein gemeinsames Erlebnis und dann ist es auch, dann kann es ja auch teilweise etwas witziger werden, sag ich mal. Es kann auch beim Motorsport witzig werden, aber es kann beim Handball sicher auch immer mal so ein bisschen, wenn du den richtigen Experten neben dir sitzen hast, eine ganz lockere, lustige Geschichte werden. Beim Basketball war es auch total cool, mit zwei Expertinnen zusammen da zu sitzen oder mit einer Expertin, die auch wahnsinnig nah dran sind an den Teams. Die rufen dann nachher die Spielerinnen einfach an, weißt du, das können die Kommentatoren auch mal oder gibt es Slots oder sowas. Aber die schreiben sich dann einfach bei Insta danach Nachrichten, weißt du, auch diese Eindrücke dann zu bekommen, da ist natürlich ein Experte halt Gold wert, der mit denen mal zusammengespielt hat, weißt du, das sind dann ehemalige Teamkollegen, so, dann konkurrieren die sich auch noch an über Insta und weißt du, geil, aber das ist halt echt total witzig. Und deswegen, es macht schon Spaß mit Experte. Ja, genau, es macht im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine Bereicherung.
Wer war denn so der coolste, wenn du sagst, Handball kann auch cool sein, so der coolste Experte, mit dem du mal kommentieren durftest?
Das ist gemein, jetzt hören ja die Experten zu am Ende des Tages und dann sagen die, hey, wieso meinst du mich nicht?
Dann zählst du einfach alle Aufnahmen.
Ich habe die Corona-WM damals in Ägypten 2021 rauf und runter mit Mike Thiele kommentiert, was super lustig war, weil ich mit dem einen ziemlich guten Vibe habe und der einfach ein super cooler Kumpel auch mittlerweile geworden ist. Ich habe dieses Jahr die WM mit Silvio Heinevetter und mit Paul Drucks kommentieren dürfen. Die zwei natürlich super ausgewiesene Vollprofis einfach sind. Und gerade mit Paul Drucks war es ein unglaublich cooles Erlebnis, weil der Sack auch noch saugut Tischtennis spielen kann. Und nach jedem Spiel gab es eine Tischtennisrunde und der hat uns meistens abgezogen. Das war eine Frechheit, Paul.
Wer kann, der kann wahrscheinlich, ne?
Ja, man kann. Und Silvio hatte ich hatte ehrlich gesagt für Silvio, ich will nicht sagen Bammel, aber Silvio ist halt ein richtiger Charakterkopf, ne? Also, um es jetzt mal so zu formulieren. Und es hat sich dann aber im Kommentar halt, er hat eine schnoddrige Art, aber die war total lustig und das hat total Spaß gemacht, mit dem zusammen kommentieren. Ich weiß, ich habe den mal zu mich da kurz davor bei deinem Interview gehabt, im Halbzeit-Interview. Und dann kam er zum Interview, schnappt dieses Mikro, ich so, ja, Silvio, erste Halbzeit, da und da, war vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, wie siehst du es? Ja, du, ich muss dir sagen, ich stehe das allererste Mal beim Halbzeitinterview, weiß es auch gar nicht, was ich sagen wollte, ich bin raus.
Das ist auch geil. So kann man es auch machen.
Absolutes Highlight. Ich sag was, aber ich sage auch nichts von Technik, ich habe keinen Bock, ciao.
Ich bin dann mal weg. Oh, wie ist da gar nichts.
Genau. Und
Sehr
deswegen
nice.
hatte ich dann schon so Respekt davor, mit ihm auch zusammen zu kommentieren, aber das war natürlich was ganz was anderes. Da war auch in einer ganz anderen psychischen Verfassung in dem Moment natürlich, weil wenn du mit dem Spiel, das muss man auch können, dann ein Interview geben und du hast dann richtig gemerkt, so, juckt mich jetzt nicht, mehr von Ruhe. Du spielen.
Der Mertesacker-Eisdorn-Moment im
Ja,
Handball.
geht quasi, ja, genau. Oder wie war es hier mit dem. Dein goldener Schuh, die Konstantin.
Konstant
Hier, Thomas Müller
Genau.
nach dem WM-Team 2040. Dein goldener Schuh, die Konstantin, die Horsch mir Weltmeister, sag mal.
So genau, so genau. Ja, auch
Also,
Weltklasse-Moment, auch
naja,
Weltklasse-Moment.
absolut.
Ja, mega. Und gab es vielleicht auch so am Mikrofon Momente, die schwierig für dich waren, aus irgendwelchen Gründen, wo du die dich zum Nachdenken brachten oder wo du plötzlich leise sein musstest oder wurdest, weil irgendwie was Schlimmes passiert ist?
Also schwierige Momente sind natürlich oft, wenn Spiele unterbrochen werden, weil irgendein Zuschauer es nicht gut geht. So, das sind immer Scheißmomente, das muss man auch da sagen. Eine schwere Verletzung auch mal von einem Spieler hatte ich zum Glück jetzt in der Form jetzt nicht so gravierendes bisher zum Glück. Auch beim Motorsport relativ glimpflich eigentlich alle Unfälle, die ich mitbekommen habe, die ich im Mikro begleitet habe. Klar, so tragische Momente im Sinne vom Sporttragik, also mit Verlieren, Gewinnen. Aber jetzt so Schicksalsschläge, ähnliche Dinge, das hatte ich zum Glück noch nicht. Und da bin ich auch froh drum, dass ich da bisher komplett verschont von geblieben bin. Das bleibt nicht aus. Gibt viele Kollegen, die am Zweiradsport zum Beispiel zu Hause sind, wo es gefühlt jedes Jahr halt einen erwischt. So, das ist halt schon ein anderer Schnack und da brauchst du auch ein Fell und hat nicht jeder. Und da sind auch schon Kommentatoren dann im Rennen, haben dann abgebrochen. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Das habe ich auch schon miterlebt. Das passiert. Und das ist auch menschlich, weil die halt einen speziellen Draht zu einem bestimmten Fahrer hatten und dann trifft es sie halt auch persönlich. Deswegen bei aller Nähe zu den Sportlern, man braucht schon auch immer noch eine journalistische, also eine journalistische Distanz ist schon gut. Du brauchst eine Vertrauensbasis bei den Sportlern, damit die dir auch Sachen halt möglichst ehrlich auch erzählen. Aber du musst schon auch aufpassen, dass es nicht zu nah wird. Also zumindest nicht der aktiven Sportler. Ne? Das hat auch was mit Sorgfaltspflicht zu tun, sag ich da mal. Ja, Experten ist wurscht, mit denen kannst du alles machen. Also, mit dem in die Häuser sitzt, ist er nicht. Völlig wurscht. Ne? Also nochmal, das ist dein Experte, ist dein Kollege in dem Fall. So what? Go for it. Aber bei den Sportlern, also ich versuche schon Draht zu Sportlern aufzubauen, die sollen schon wissen, dass sie mir auch vertrauen können, dass sie mir, wenn sie mir was anvertrauen, dass ich schon auch weiß, wie ich das einsortieren kann und darf und was ich nach außen geben darf und was nicht und sowas. Und ich glaube, das gelingt mir relativ gut und oft. Und da habe ich schon, glaube ich, auch einfach ein Gespür für. Das entwickelt man aber auch einfach über die Zeit, na, mit was man über wen und wie man mit wem reden kann und sowas, wenn du jemanden öfter triffst und sowas. Aber das ist halt so ein bisschen das Entscheidende.
Ja. Hattest du, als du das Ganze angefangen hast, deinen Weg zu gehen, einen bei den Kommentatoren ist immer schwierig zu sagen, Vorbild. Das habe ich jetzt auch schon zu fragen, Vorbild, weil viele sagen, ja, man sollte kein Vorbild haben oder einem nacheifern, aber so eine Art, jemanden, den du besonders gern gehört hast, weil er es gerne oder gut gemacht hat für dich oder so, in der Art vielleicht irgendjemanden.
Nee, aber ich hatte Mentoren, die mir geholfen haben.
Okay,
So, das
ja.
ist vielleicht so das. Ich hatte so ein paar Leute, die mich an die Hand genommen haben. Da muss ich in allererster Linie Peter Kohl nennen, der von Sport 1 damals ja alles sein Motorsport rauf und runter kommentiert hat, dem ich viel zugearbeitet habe in meinen ersten Jahren. Da habe ich viel Streams verantwortet, habe für Sport 1 Plus die Sachen reingezählt, was auch immer. Und dem viel, 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 viel zugearbeitet. Und dann haben wir irgendwann mal beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps mal geratscht und da habe ich ihm gesagt, du, ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Und dann hat er mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat sich mit mir hingesetzt, hat ein paar Wochen lang jede Woche mich auf einen Probekommentar in eine Kabine reingesteckt, hat mir ziemlich gnadenloses und schmerzhaftes Feedback aufgegeben, weil Peter ist schon auch einer von der direkten Art. Wir sind bis heute gut befreundet, wir gehen immer noch regelmäßig auf Konzerte alles zusammen und sowas. Und er ist auch einer, der mir gerne dann auch Feedback gibt an verschiedenen Stellen. Also er war sicher mit einer meiner ersten großen Förderer, der auch bei den Chefs dann immer ein gutes Wort eingelegt hat, gesagt, hier, jetzt ist er soweit, jetzt können wir das machen, jetzt können wir das mit ihm machen. Was aber eine harte Schule war auch am Anfang, ne? Weil der mir schon auch so ein bisschen den Zahn gezogen hat an verschiedenen Stellen. Also dieser Irrglaube, dass wir, also den hatte ich zum Glück auch nicht, dieses Selbstverständnis, so wir Kommentatoren sind irgendwie Stars, so, das ist auch. Fand ich wurscht nochmal, das Event steht im Vordergrund, nicht wir, so, ob es uns gut geht. Wir haben mir eher beigebracht, so, ey, selbst wenn es dir hundeelend geht, zieh durch, weil das Event bist nicht du, das Event ist das Event und du bist nur da, das Event so gut wie möglich rüberzubringen.
Ja,
So, das war
ja.
so, was ich von ihm gelernt habe. Selbst dann, wie gesagt, durch Zechten Nacht auch mal am nächsten Morgen einfach zu performen, einfach da zu sein, einfach wirklich, na, das, was Kretsche vielleicht auch ja gerne mal immer wieder was seine aktive Zeit erzählt, so dann hast du schlechte Gewissen und gibst doppelt Gas, so ungefähr. So, das ist eigentlich so. Ich bin eigentlich nicht der Typ für, wer saufen kann, kann arbeiten, deswegen saufe ich auch nicht, wenn ich arbeiten muss.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom An-An Restaurant im Zentralhof. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für den schnellen, gesunden Lunch. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Gutes Vorbild für die Jungen.
Ja, genau. Nee, weil da bin ich nicht der Typ für, weil ich leide auch immer ordentlich. Also mir nervt es an, wenn die.
Kenne ich. Kenne ich irgendwo her.
Definitiv. Kann ich gar nicht. Nur dementsprechend ist das, was er mir halt dann beigebracht hat. Und Und das war schon auch diesen Ethos zu haben, gut vorbereitet zu sein. Da muss ich jetzt auch Eddie Milke nennen, einfach der mir dem Spiel zu verdanken, aber auch wenn es jetzt natürlich gerade den Wechsel gab bei der DTM von ihm zu mir, der sicher auch für ihn ja nicht ganz so leicht war, aber der ja jetzt halt einfach so ist. Mhm. So, und der hat mir auch viel beigebracht in den letzten 7 Jahren, wo wir bei RAN zusammengearbeitet haben, der mir auch ein loyaler Kollege war. Ich habe es genauso ihm gegenüber gehandhabt und der mir, wenn ich ihn ersetzt habe, mal hier bei dem ein oder anderen Rennen, wenn es Überschneidungen gab, immer sofort Feedback gegeben hat, immer der Erste war, der angerufen hat, der auch immer jede Tür aufgemacht hat. Ich sagte, boah, du hier, Formel E, du warst aber schon ein paar Mal vor Ort, ich war noch nicht dabei. Zu wem muss ich gehen? Wer sind meine Ansprechpartner? Der hat mir sofort eine Liste geschickt, dann deutend so, okay. Der ist für das zuständig, der ist für das zuständig, ich rede mit dem, ne, und sowas. Mhm. Das hilft ja schon mal, wenn man irgendwie fresh wo reinkommt, wenn man jemanden hat, der da einem so ein bisschen eine Guideline an die Hand gibt. Mhm. Das sind so die zwei. Dann habe ich ja Chefs gehabt, die immer sehr stark auf mich vertraut haben. So Alex Wölving zum Beispiel kenne ich seit meinem ersten Praktikumstag bei Sport 1. So, denn das ist jetzt mein Chef bei RAN einfach schlicht und ergreifend. Und der war der Erste, der mich angerufen hat vor 2 Wochen, gesagt hat übrigens, wir wollen mit dir nächstes Jahr die DTM als Kommentator bestreiten.
Cool. Ja.
Und das ist halt total irre. Ne? Du legst dich da als Praktikant, als kleiner Newbie vor 15 Jahren saß und jetzt hat er den Anruf getätigt, der einfach eine Riesenchance jetzt eröffnet. Ne, das ist halt einfach schon eine geile Geschichte.
Das ist schon, wow, Respekt, wirklich den Weg so auch gegangen zu sein. Und war sicher nicht, wie du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast, immer ein bisschen auch schwierig oder beziehungsweise nicht einfach, wenn du dann so knallharte Feedback gekriegt hast von einem oder anderen. So, Kollege, es geht gar nicht oder so in dem Sinne oder so. Musstest du denn auch deinen bayerischen Akzent wegkriegen?
Nee, ich hatte eigentlich wenig Akzent zum Glück. Also klar, der fränkische Akzent ist schon immer mal wieder durchgebrochen, aber der war zum Glück nicht so ganz ausgeprägt. Deswegen war das nicht so schwer. Aber trotzdem habe ich jahrelang Sprechtraining und Stimmbildung und alles genommen, weil ich hatte auch eine ziemlich hohe Stimme zum Beispiel, witzigerweise zu Beginn meiner Karriere. Also wenn ich so Sachen anhöre von 2006, als ich Praktikum bei München TV gemacht habe, holla die Waldfeder, hast die Jugend aber nur sowas von rausgehört. Und also ich war nie mit irgendwas gesegnet im Großen und Ganzen. Ich war nie mit einer überragenden Stimme gesegnet. Ich war bestimmt auch nicht mit dem Ehrgeiz schon, aber vieles, hart gesagt, ist mir auch ein bisschen zugeflogen, auch in der Schulzeit zum Beispiel schon und sowas. Also das ist ja auch einer, der sich so ein bisschen gern mal dann so jetzt nicht durchlaviert hat, aber Mut zur Lücke war schon da an der einen oder anderen Stelle. Und sprich, das hat sich alles so entwickelt. Und du musst dann, da habe ich ja dann hart an mir gearbeitet, um das einfach hinzukriegen dann irgendwann. Und so. Und das ist halt schon auch irgendwie cool zu sehen, dass sich das dann auch irgendwann auszahlt. Ne? Dass man, wenn man halt dranbleibt, wenn man halt irgendwie, ja, sich davon nicht abschrecken lässt, dass es halt einfach auch Arbeit ist. So cool unser Job ist, er ist auch Arbeit.
Absolut, ja, klar.
Und deswegen ist es schon auch ein cooles Signal gewesen jetzt, dass es halt auch sich alles gezeigt hat.
Schulisch so durchgemausert, wie da mit der Abi-Prüfung, wo du im Zug noch gelernt hast, da zurück noch.
Das war Studium, tatsächlich, aber ja, so ähnlich.
So ungefähr.
Gutes Pferd springt so, wie es muss.
Ja, das kenne ich. Habe ich irgendwann ab einer gewissen Stufe von Schule auch gemacht. Ja, komm, reicht. Einfach durchkommen. Muss reichen.
Genau.
Ja. Wenn du so, eben du hast gesagt, du hast mit Silvio Heinevetter und Drucks mit kommentiert Handball. Was war, hast du da im ersten Moment, in deinem ersten Spiel, was du das hattest, das überhaupt realisiert, dass du als Handballfreak, der auch im Handball gespielt hat, jetzt mit so deutschen Handballgrößen da jetzt auf einer quasi Welle sitzen kannst und sitzt und jetzt kommentierst? Ist das immer eingefahren bei dir oder hast du das eigentlich relativ, ja, okay, es ist jetzt so und jetzt nicht zu excited werden?
Also das Lustige, also ich hatte schon 2019 die große Freude und Ehre, mit meinem großen Idol zusammen zu kommentieren, mit Daniel Stephan, dem ich als 12-Jähriger auch mal einen Brief geschrieben habe, dass ich Autogrammkarten will. Das Autogramm habe ich ihm da mitgebracht und das gezeigt, weil das schon lustig war.
Wow, cool, ja. Mega.
So, also das war vielleicht so ein kleiner Fan-Moment. mein Vorteil oder mein Nachteil, das kannst du sehen, wie du willst, so, ich war noch nie ich Fan von irgendwas. So. Ich habe keinen besonderen Club, den ich jetzt besonders nacheifere. Ich habe keinen Rennfahrer, dem ich nacheifere. Ich hab bei Musikbands vielleicht so ein paar, die ich cool finde, aber ich hatte so nie diesen Fan-Moment, so dieses, oh mein Gott, wenn jetzt der FC Bayern morgen verliert, ist für mich aber eine Woche lang der Haussegen schief. Nee, das, so, ich bin Fan von meinem Sohn, weißt du, so da bin ich Fan von, ne? Aber selbst dem stehe ich kritisch gegenüber, wenn er wieder Mist baut. Na, nein, aber das hatte ich nie so. Und ich habe vielleicht mal Daniel Stefan, habe ich damals schon einen Brief geschrieben, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, ja, also das Einzige, wo ich wirklich engagiert und laut und nervös werde, ist, wenn die deutsche Handballnationalmannschaft ist. Und das ist der einzige Moment, wirklich, in meinem Leben, so wirklich, da kann ich richtig mitfiebern. So, da kann ich, da kann ich, glaube ich, ansatzweise verstehen, wie andere die Südkurve vergöttern beim BVB. So, ich finde das total interessant. So, ich liebe das auch zu sehen, wenn Menschen so jemanden nacheifern und gucken und nah dran sein wollen und hier was abkriegen wollen und dort und hast du nicht gesehen und so. So, das hatte ich nie. Also, das habe ich bis heute nicht. So, da, vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen einfach ein zu zynischer Mensch, auch an der einen oder anderen Stelle. So. Manchmal sagt man auch, die eigenen Fans sind meistens die härtesten, ne? Die musst du erst mal überzeugen. Aber das hatte ich halt nie. Und dementsprechend hatte ich auch nie diesen Fan-Moment, wenn ich neben denen saß. Witzigerweise finde ich, hatte ich bei den Handballern am meisten Respekt am Anfang, weil wie gesagt, das halt mein Sport halt war. So bei den Motorsportlern war es für mich so überhaupt gar nicht klar, warum ich jetzt da irgendwie eine Fandistanz oder ein Fantum haben sollte, so, sondern ich finde einfach beeindruckend, was sie tun und ich mag es auch zu sehen, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt dann irgendwie Berührungsängste hätte, sondern ganz im Gegenteil. Da schlappe ich da dann hin und ratsche mit denen und denke so, ey, wie ich das will. Dann quatsche ich mit denen. Das ist halt witzigerweise mit den Handballern am Anfang ein bisschen mehr so diese Berührungsängste. Ich habe auch ganz viele Spiele im Handball schon kommentiert, war aber nie in der Halle. So durch deinen bin ich dann komplett erst erstmal so richtig in die Hallen
Okay,
gekommen.
ja.
Und dann musste ich auch erstmal gucken, so wie ansprechbar sind die denn eigentlich alle? Was passiert da so und wie offen sind die? Ne? Bist du jetzt ein Störfaktor oder nicht? So beim Fußball kenne ich das ja, da hast du überhaupt gar keinen Kontakt zu den Mannschaften vor dem Spiel. So darfst du ja überhaupt auf gar keinen Fall irgendwie auch nur auf 5 Meter ran. So, da schaut schon jeder böse und der Ordner kommt und der Pressesprecher dreht durch und alles. Und manchmal kommen die halt 3 Stunden teilweise vorher in die Halle geschlappt und sitzen halt in der Halle und zocken ein bisschen, hocken da, dehnen sich und so. Ja, dann gehst du hin und ratsch mit denen.
Ist viel lockerer, also
Ja,
angenehmer.
nie locker. Deswegen liebe ich auch meinen Motorsport so. So die Fahrer, die langweilen sich hier den halben Tag. Also, die haben ja ein Rennen von 1 Stunde, morgens so Qualifying, dazwischen 12.000 Meetings, wo 80.000 Mal die Taktik besprochen wird fürs Rennen und analysiert wird und so was. Und der eine oder andere hockt sich dann noch in den Datenrechner und so was. Aber die haben auch viel Leerlauf natürlich über den Tag, weißt du, wo sie halt nichts tun, wo sie halt Zeit haben und dann machen sie mal Sponsoren, die sie halt rumführen und Gäste bespaßen und hier mal eine Aktion, da mal eine Aktion, da eine
Aber sonst machen sie
Autogrammstunde.
ja,
Und
ja.
ja, genau so. Ich glaube, die freuen sich dann manchmal auch, wenn wir dann mal so ein bisschen off Topic halt quatschen können, ne? Und auch über andere Themen reden können, als nur über ihren Motorsport. Und das muss man halt erstmal hinkriegen und wie gesagt, sich das Vertrauen erarbeiten, dass sie wissen, okay, wenn der jetzt da ist, der will uns nichts Böses, sondern der möchte einfach nur seinen Job gut machen und genau, das ist halt so der Weg.
Gibt es etwas, was du, ein Event oder sonst was, was du unbedingt mal noch kommentieren möchtest oder wo du unbedingt mal noch dabei sein möchtest? Also, wir hatten das gerade vorher mit 3x3 und Paris Olympia, dass du das aus der Box raus kommentiert hast. Zum Beispiel sowas, dass du das vor Ort so ein Event moderieren oder kommentieren darfst oder sowas.
Also Olympische Spiele vor Ort sind auf jeden Fall ein Traum. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Ein Handball-WM-Finale vor Ort, eher genauso ein Traum. Beim Motorsport bin ich jetzt immer vor Ort. So, da bin ich einfach dabei und nah dran und deswegen das. Da habe ich jetzt nicht mehr so das Ziel. Ich habe auch schon Formel-E-Rennen in Monaco kommentiert. So, weißt du so, wie viel mehr willst du noch? Da kannst du auch Formel-1-Rennen vielleicht noch aus Monaco
Aber
kommentieren.
Monaco bleibt Monaco, ne? Also
Ja, Monaco bleibt Monaco auf jeden Fall.
Und gerade in der Formel E ist es tausendmal cooler als auch in der Formel 1, muss ich mal ganz klar sagen, weil die halt sich auch da richtig überholen können, was in der Formel 1 halt nicht möglich ist. Mhm. Oh, klar, ein Formel 1 Rennen vor Ort ist schon auch, glaube ich, eine tolle Erfahrung. Das hat leider auch noch nicht. Kommt vielleicht ja irgendwann noch, aber das sind eher so wirklich so diese WMs, diese olympischen Finals, diese großen Events, wo auch Sportler halt von träumen, da dabei zu sein, ist schon crazy, ne? Also das ist schon next level und das wäre schon ein Traum, ne? Sowas mal von vor Ort kommentieren zu dürfen, ja.
Das nächste Mal, wenn Deutschland im Handball in einem Finale steht, das zu kommentieren zu dürfen dann, zum Beispiel.
Ja. Das wäre es schon mal, also ja, das ist mir bisher noch verwehrt geblieben. Ich habe schon ein paar coole Spiele auf unserer Nationalmannschaft kommentieren dürfen, aber dieses vor Ort Top-Event,
das wäre es noch. Ja. Zum Schluss eine Frage. Bist du ein Mensch, der ein Lebensmotto, ein Credo hat, oder bist du eher nicht so der Typ dafür?
Nee. Also ich bin auch keiner, der sich jetzt groß über die Zukunft irgendwelche Gedanken macht. Meine Frau würde wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen.
Was? Der lügt.
Oh, genau, der lügt wie gedruckt.
Das stimmt daran. Überhaupt glaub, nicht.
Nix. Nee, Motto? Nee. Ist eher eine Einstellung. Also einfach,
oder sowas, ja.
Einfach dranbleiben, fleißig sein. Mhm. Leben auch genießen, Leben auch wirklich mit Inhalt füllen, und das muss ja nicht immer nur Beruf sein, sondern das kann ja auch vieles anderes Tolles sein. Mhm. Job ist cool, aber nicht alles. So, das ist ja leider auch die Wahrheit, so the show must go on, der Zug zieht weiter, die Karawane zieht weiter, der Zirkus zieht weiter. Ich habe das mit Walter Röhrl mal gehabt. Der sagte mal, der hatte den Preis für sein Lebenswerk bekommen. Und da sagen dir alle, die den Preis fürs Lebenswerk bekommen, sagen immer, ja, scheiße, das heißt, du bist bald tot. So, also, es geht immer weiter. Und klar, wirst du immer mal wieder hier und da und dort, kriegst du mal wieder jemanden. Und dann ist das auch was wert, was du geleistet hast. Und das ist ja auch schön, das zu sehen. Aber das ist halt auch, alles ist halt auch vergänglich und alles hat auch seine Zeit. So, alles hat auch seine Zeit. Ich glaube, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Motto, nach dem man ganz gut irgendwie klarkommt und leben kann, weil ich habe auch immer gesagt, so, wenn es nicht klappt, dann klappt es irgendwann anders. So, es muss halt irgendwann klappen und es wird auch irgendwann klappen. So, ich war immer der Überzeugung, so. Ich war auch immer überzeugt, dass das alles funktioniert bei der Tour. Und obwohl ich nie der beste Schüler war, nie der beste Student, nie da der Beste, nie dort der Beste, so, war ich immer davon überzeugt, dass es klappen wird. Das hat bis heute funktioniert und das Homely bleibt auch noch ganz lange.
Ja, hoffentlich, ja. Bisher hat es ja richtig gut funktioniert. Und wenn du dann sieben, acht Sportarten einem Tag abdeckst und kommentierst und dann trotzdem noch so fit bist und so weiter und einen Podcast hier machen kannst, was willst du mehr?
Genau, was willst du mehr? Nur darauf hingearbeitet, bei Gast in diesem Podcast zu werden. Ganz wenn ich genau. Die Lust der Runde anschaue, die du schon alle da hattest, Respekt ist von daher.
Ja, also jeder Einzelne, der hier dabei war, war mir eine ganz, ganz große Ehre jedes Mal und nur eine Freude. Und auch bei dir, vielen, vielen Dank, Tobi, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Wir eine richtig coole und lustige Dreiviertelstunde knapp ein bisschen quatschen konnten, lachen konnten und noch mehr. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir.
Danke für die Einladung.
"1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.